Gemeinde zu Beginn der Predigt will ich mit uns beten. Vater, wir haben gesungen, dass du gut bist und ich danke dir, dass du das in Jesus gezeigt hast und dass du das auch heute uns erleben lassen willst. So bitte ich dich, dass du uns hilfst, in dein Wort einzutauchen und dort dir, deinem Sohn, deinem Heiligen Geist zu begegnen und dass dein Wort in uns gutes Leben schafft. Amen. Ich möchte gerne zuweg schon mal sagen, dass ich nachher im Verlauf der Predigt 5 Männer mit Bärten brauche. Die sollten sich schon mal bereithalten. Die würde ich dann nach vorne rufen und das ist natürlich freiwillig. Es können auch 7 sein. Aber nur schon mal, dass ihr Bescheid wisst und nicht überrascht seid und so tut, als ob ihr es nicht gewusst hättet. Vergangenen Sonntag habe ich über das Wort gepredigt von Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und mit der heutigen Predigt will ich Fortsetzung machen. Heute geht es um das Wort Jesu, ich bin das Licht der Welt. Licht und Brot sind beides Alltagsphänomene, kann man so sagen. Beim Brot ist das relativ einfach. Manche von uns backen ihr Brot selber. Brot kann man essen, anfassen, schmecken. Und es ist klar, Brot ist verbunden mit ganz grundlegenden Dingen wie Hunger, Nahrung, satt werden. Und im Grunde genommen sagt Jesus mit diesem Wort, wie du die tägliche Nahrung, das Brot brauchst, so brauchst du mich. Und kannst du mich aber auch erleben. Auch Licht ist Bestandteil des Alltags. Raphael, mach doch mal das Licht aus oder wer macht das? Ja, mach doch mal einfach einen Strahler so aus. Ich wollte eigentlich meine Taschenlampe mitbringen, aber die habe ich vergessen. Ja, keine Panik. Ja, herrlich. Also Licht ist auch ein Bestandteil des Alltags. Jetzt sieht man mich nicht ganz so gut. Und wenn ihr das jetzt nochmal anmacht wieder... Herrlich. Ist das mit Licht aber so, ich kann es nicht anfassen, ich kann es nicht schmecken, ich kann es nicht riechen, nichts dergleichen. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Licht? Nun bin ich kein Physiker und zum Glück gibt es in der Gemeinde viele Physiker. Und ich habe einen gefragt, der 2 Dinge in sich vereint. Er ist nämlich Physiker und Lehrer. Und Wolfgang hat sich bereit erklärt, uns heute eine kleine Lehrstunde zu geben zum Thema Licht. Ich habe ihm 2 Fragen gestellt. Zum einen, was ist Licht aus physikalischer Sicht? Wolfgang, wenn du dieses Mikro nimmst. Und welche Bedeutung hat Licht für unser Leben hier auf der Erde? Wolfgang, it's up to you. Ja.
Funktioniert das Mikro? Ja, Licht, wie du schon sagst, ist ja eigentlich für uns was völlig Alltägliches. Auch heute haben wir es genossen, bei schönem Wetter herzukommen. Aber aus physikalischer Sicht ist Licht eigentlich gar nicht mal so einfach. Es ist relativ knifflig, weil es sehr viele Eigenschaften hat und man dann mindestens 2 Modelle braucht, um die so ein bisschen einzufangen. Wenn man daran denkt, was man so auf seinen Dächern mit den mittlerweile weit verbreiteten Solaranlagen macht, dann muss man schon das Licht so als Strom von kleinen Teilchen, den sogenannten Photonen, beschreiben, damit die so Energieinhalt transportieren und wir da eben mal Strom draus gewinnen können. Und wenn man in den Alltag schaut, dass man zum Beispiel im Regenbogen alle möglichen Farben bekommt oder so einen wunderschönen Sonnenuntergang, dann braucht man dieses Modell, dass Licht eben eine elektromagnetische Welle ist, die sich mit Lichtgeschwindigkeit überall im All ausbreitet. Die 2. Frage war...
Die Bedeutung von Licht... für das Leben auf dieser Welt? Eine tolle Frage, ne?
Ja, eigentlich eine sehr schöne Frage. Ja, im Prinzip kann man sagen, ohne Licht findet gar kein Leben statt. Das fängt schon damit an, dass wir, dass alle Pflanzen Licht brauchen, um leben zu können. Die wandeln mit dem Licht eben aus dem CO2 in der Luft bilden sie den Kohlenstoff, aus dem sie aufgebaut sind, geben dabei für uns Menschen netterweise ein bisschen Sauerstoff ab. Und ohne Licht würden halt keine Pflanzen existieren, wir selber würden nicht existieren, es gäbe auch keine Energie, die wir mal eben so selbstverständlich im Alltag benutzen. ohne die Sonne, die uns die ganze Energie bringt. Denn selbst die fossilen Energieträger sind ja aus abgestorbenen Pflanzen entstanden. Und was wir heute so versuchen mit regenerativen Energien, geht auch auf die Sonne zurück. Denn ohne Sonne hätten wir keinen Wind, keine Lufterwärmung, also keine Windenergie, auch Wasserkraft nicht. Auch der ganze Wasserkreislauf, Wasser brauchen wir auch täglich und genauso die Pflanzen, würde nicht funktionieren ohne die Sonne. Das heißt, ohne Sonne ist so gar nichts da. Und das Verrückte ist, weil du eben sagtest, können wir ja auch nicht sehen, das stimmt. Wenn ich gerade, wir haben ja unseren Raumfahrer, den Alexander Gerst, gerade auf der Space Station, und wenn der so guckt ins Weltall, obwohl die Sonne ja wunderschön leuchtet, sieht er nichts von dem Licht, weil das Weltall bleibt weiterhin schwarz. Erst wenn das Licht zum Beispiel auf die Erde auftrifft und dann so in alle Richtungen reflektiert wird, dann kann er selber was sehen von dem Licht, nämlich eine wunderschöne Erde, die dann ihn anstrahlt.
Herzlichen Dank. Faszinierend fand ich das, du hast das am Telefon noch ein bisschen klarer gesagt, du sagtest, die fossilen Brennstoffe, also Erdöl wäre ohne Licht auch nicht da. Mhm. Klasse. Herzlichen Dank, Wolfgang. Also ich finde es schon faszinierend, dass aus physikalischer Sicht Licht und Leben sehr eng miteinander verbunden sind. Ich wusste ja nicht, dass Wolfgang zu diesem Ergebnis kommt. Ich habe natürlich gehofft, aber es passt jetzt tatsächlich auch zu diesem Wort Jesu. Ich bin das Licht der Welt. Und das geht gleich noch weiter. Ich werde es noch vorlesen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Das heißt, hier haben wir diese Verbindung zwischen Licht und Leben, die es in der physikalischen, also in der Natur gibt, auch hier in diesem Wort Jesu. Und das finde ich schon faszinierend. Ich habe gedacht, ich würde mich gerne mit euch diesem Wort ein bisschen atmosphärisch nähern. Was fühlt ihr, wenn ihr dieses Wort hört? Ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Wer traut sich da so atmosphärisch was zuzusagen? Also auch ruhig Männer, wir können ruhig mal über unsere Gefühle reden. Was kommt da für ein Gefühl bei euch rüber? Heribert, du lachst so schön, komm. Du, da hast noch ein bisschen Zeit. Ich weiß. Hoffnung, Sicherheit, was noch? Orientierung, ja, danke. Ah, ich muss das immer wiederholen. Michael, ja, ein. Wie, das bringst du jetzt in Verbindung mit dem Wort? Mit dem Licht, danke. Also die Vielfalt, die das Licht gerade jetzt im Herbst zeigt. Gut, ich würde jetzt gerne vom Herbst zurück zu dem Wort kommen. Sehr schön, dass das bei euch so viel auslöst. Arne, kommt noch. Das heißt, für dich strahlt dieses Wort ganz viel Hoffnung aus. Ja. Mir geht es genauso. Ich habe auch gedacht, beim Lesen dieses Wortes, das ist ja eine Atmosphäre der Freiheit, die Jesus da formuliert. Auch der Freude, so wie ihr das gesagt habt, und der Orientierung, ja, es wird auch vorkommen. Zuversicht, danke, ja. Nun ist das im weiteren Verlauf des Textes so, dass erstaunlicherweise die viele der ersten Zuhörer, die dieses Wort hören, ich bin das Licht der Welt, empört waren über das, was Jesus da sagt. Sie haben sich wirklich darüber geärgert und nicht daran erfreut, erstaunlicherweise. Für sie war Licht auch eine Alltagserfahrung, aber für sie stand Licht in allerengster Verbindung mit Gott. Mit seinen Schöpfungstaten zum Beispiel. So lesen wir im 1. Mose, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde ward wüst und öde und Finsternis lag auf der Urflut und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und dann kann man sagen, geht im Grunde genommen erst die Schöpfung so richtig los. Und so wird im weiteren Verlauf des Zeugnisses des Alten Testaments das Licht der Wirkbereich Gottes. Licht gehört zum Wesen Gottes. Wenn man über Licht spricht, spricht man eben auch über Gott. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36. Psalm 56. Denn du hast mein Leben vom Tod errettet und meine Füße vor dem Sturz, damit ich wandle vor Gott im Licht des Lebens. So ist für die damaligen Zuhörer Jesu dieses Licht neben dieser Alltagserfahrung eben auch ganz eng mit Wesen und Wirken Gottes verbunden. Und wir finden auch in dem Psalm eben schon diese Verbindung zwischen Licht und Leben, dass es mit Gott zusammenhängt. Und dann ist es für die Zuhörer eine Frechheit, dass Jesus sich hinstellt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und sie spüren darin einen Anspruch, den sie für unverschämt halten. Und ja, sie hören Jesus eigentlich gar nicht mehr weiter zu. Denn für uns ist das nicht so spannend, aber wenn sie das Wort schon hören, ich bin das Licht der Welt, dann hören sie darin schon den Gottesnamen. Denn wie stellt sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch vor, als der fragt, Herr, wie soll ich denn zu den Israeliten sagen, wer du bist, was ist dein Name? Und er sagte, mein Name ist, ich bin. Erstmal einfach nur, ich bin. Und dann heißt es weiter, ich bin, der ich bin. Also ich bin ist auch der Gottesname. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin, dann hören die schon Gott. Das Licht, dann hören die auch schon Gott. Beide Male. Und dieses Ich bin, das Licht, ist für die Zuhörer allein Gott vorbehalten. Und das löst bei den Zuhörern eben nicht Freiheit aus, nicht Freude, nicht Frieden, sondern Hass, erstaunlicherweise. Und auch die Entscheidung, dass er sterben muss. Also, Jesus sagt letztlich, ich bin Gott. Und wo ich bin, da ist dieses Licht des Lebens. Und nur bei mir. Er sagt nämlich nicht, ich bin ein Licht, sondern das Licht. Daran anschließt Jesus dann eine Aufforderung. Er will nicht nur sich beschreiben, sondern er fordert darauf und sagt, wer mir nachfolgt. Das heißt, wer mir nachfolgt und die Freude hat oder den Mut hat, in mein Licht hineinzutreten, der kommt in den Kraftbereich des Lebens. Und er verbindet mit dieser Aufforderung auch eine sehr kraftvolle Zusage, der wird nicht mehr in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben, also wird Bestandteil sein. Wie das auch schon bei dem Brotwort war, ich habe gesagt, man kann das zusammenfassen, wer Jesus hat, der hat das Leben oder wen Jesus hat, der hat das Leben. Wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, der hat das wahre Leben. So nebenbei führt Jesus noch den Bereich der Finsternis ein. Und mit Finsternis verbanden die Menschen damals sehr klar den Machtbereich von Angst, von Orientierungslosigkeit. Die Menschen damals hatten nicht so viel Licht wie wir, so viel Kunstlicht, also wenn die Sonne unterging und nicht gerade Vollmond war, dann war da nachts eben wirklich stockdüster, da war dunkel. Und künstliches Licht zu erzeugen war teuer und die Ergebnisse waren auch immer eher bescheiden. Es gab Ausnahmen bei Tempelfesten, wo man versucht hat, großes Licht anzuzünden, um dann auch die Stadt zu erleuchten. Aber im Wesentlichen war das eine Ausnahme. Wenn es dunkel war, wenn es Nacht war, war es wirklich dunkel und die Leute blieben lieber zu Hause, eben auch aus Angst. Könnte man meinen, heute ist das nicht so. Heute ist mit Dunkelheit und Angst nicht mehr so viel zu tun. Aber das stimmt nicht ganz. Wir waren vor einigen Jahren mal ganz oben in Dänemark, an der Nordküste. Und da gibt es so Feriensiedlungen. Die haben so geschotterte Wege. Die Häuser liegen sehr weit verteilt. Aber die Hauptsache ist, dass dort keine Straßenbeleuchtung ist. Und ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich nicht, habe keine Angst so in der Dunkelheit, mache manchmal auch Nachtwanderungen, früher mit meinen Eltern und was weiß ich nicht alles. Aber eines Nachts, und da war es mal eben nicht so dieses Nordlicht, sondern war es richtig, richtig dunkel, da hörten wir Geräusche an unserem Auto, so ein bisschen weiter weg von unserem Haus, merkwürdige Geräusche, und ich bin dann, muss natürlich von meiner Familie zeigen, dass ich nicht so viel Angst habe, bin also raus, so vorsichtig, und habe gerufen, was da so los ist und so, aber es meldete sich niemand, und ich konnte nicht erkennen, was da los war. Wir hatten, glaube ich, keine Taschenlampe dabei. Ja, da haben wir die Tür wieder schnell zugemacht und die Polizei angerufen, die kamen dann auch 30 Kilometer entfernt, kamen die tatsächlich dahin. Und was war es am Auto? Hä? Nee, ja, da hatte ich echt Angst vor. Ich dachte, geh da hin, dann springt mir so ein Tier ins Gesicht. Alles diese Fantasie. Nein, es waren zwei besoffene junge Männer, Joel. Ja, du hast mich so fragend angeguckt. Ich wollte jetzt einfach antworten. Also, da waren zwei besoffene junge Männer, die völlig die Orientierungslosigkeit, die Orientierung verloren hatten und dachten, unser Auto wäre ihr Zuhause oder irgendwie sowas. Ne? Also eigentlich alles ganz harmlos, aber es gibt also auch noch heute Menschen, die Angst in der Dunkelheit haben, obwohl es so viel Kunstlicht gibt. Finsternis war im biblischen Sprachgebrauch auch die Sphäre der Heimlichkeit, des Verborgenen und auch der Sünde und des Bösen und letztlich der Bereich des Todes. Also wenn Jesus da sagt, wir werden nicht mehr in der Finsternis wandeln, dann ist es wirklich eine ganz helle, leuchtende Verheißung, die Jesus dort weitergibt. Ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Was bedeutet das bei Jesus praktisch? Bei Jesus ist das ja, bei dem Brotwort war das ja so, dass er vorher 5000 Menschen satt gemacht hat und gesagt, ich bin das Brot des Lebens und ihr habt das geschmeckt. 5000 Leute haben das gekostet, auch wenn er es nicht erklärt hat, wie er es gemacht hat. Und ähnlich ist das auch hier. Auch hier gibt Jesus vorher ein sehr anschauliches Beispiel für das, was er meint, nicht mehr in der Finsternis zu leben, sondern das Licht des Lebens zu haben oder zu bekommen. Und zwar steht vor diesem Wort vom Licht diese wirklich zutiefst beeindruckende Erzählung von der sogenannten Ehebrecherin, die von den jüdischen Religionswächtern zu Jesus hingezerrt werden. Und sie sagen so, die ist auf frischem Ehebruch ertappt worden. Mose hat uns geboten, sie zu steinigen. Was sagst du? Und sie zwingen ihn zu einer Antwort. Und das wollen wir jetzt, weil ich finde, es ist so ein eindrückliches Bild, mal spielen. Jetzt brauche ich mal die 5 Männer mit Bart. Christian, komm, vermach du den Anfang. Du bist tapfer, du bist frei. Max, du, ja, komm. Thomas auch, komm. Hast einen Bart. Ja, 1, 2 brauche ich noch. Eckart, Schneuzer gilt auch. Wolfgang, du warst schon mal vorne, du hast auch einen Bart. Ihr stellt euch bitte mal hier vorne hin. Und euer Text ist relativ einfach. Der heißt nämlich einfach nur gleich, steinigt sie. Wollen wir das mal proben? 1, 2, 3.
Steinigt sie.
Genau. Und es ist ja so, dass das sind jetzt die jüdischen Religionswächter und ihr seid das Volk, was dabei ist. Also das Ganze spielt ja in der Öffentlichkeit. Und jetzt brauche ich eine Frau mit biblischem Namen. Maria. Hast du Lust, Freiwillige zu sein? Du kommst einfach mal hier hin und du spielst jetzt die Ehebrecherin. Ne? Aber du brauchst nicht viel zu sagen. Und jetzt sage ich, ich bin jetzt Jesus, aber so ist das halt mal. Also, ich möchte einfach nochmal erinnern rufen, im Text steht eben eine Ehebrecherin. Aber was heißt Ehebrecherin ja faktisch? Das heißt ja, dass diese Frau mit einem Mann, außerdem ist ja zum Ehebruch gehören meistens 2, die schleppen nur die Frau an. Und im Grunde genommen ist Ehebruch ja im Grunde das Persönlichste, und nein, also was dahinter steckt, ist ja das Intimste, was Menschen miteinander teilen können. Das heißt, diese Frau kommt quasi aus einer sehr persönlichen, sehr intimen, sehr eigentlich schützenswerten Situation und wird von den von den jüdischen Religionswächtern an die Öffentlichkeit gezerrt, dorthin gestellt, vor dem ganzen Publikum. Und die sagen dann,
steinigt sie!
Steinigt sie! Steinigt sie!
Dankeschön. Danke. Und dann finde ich erstaunlich, was Jesus macht. Ihr wisst das wahrscheinlich alle aus dem Text, was Jesus macht. Und zwar, ja, pass auf, bei Luther steht dann, er bückt sich. Aber eigentlich, wenn man das sich mal anguckt, was macht man, wenn man sich bückt? Also im Grunde genommen kniet er sich auch vor die Frau hin. Und ihr sagt richtig, er schreibt da mit dem Finger in den Sand und alle Theologen rätseln natürlich, was er aufgeschrieben. Ich glaube mittlerweile, dass er hingeschrieben hat, ich bin das Licht der Welt. Denn das Wort folgt dann. So, herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Herzlichen Dank, Maria. Ja. Die Geschichte geht ja dann so weiter, dass Jesus aufsteht und dann zu den Männern sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann kniet er sich wieder vor die Frau hin und schreibt das Wort noch zu Ende. Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er geht ziemlich sicher davon aus, dass die Jungs so ehrlich sind und nicht anfangen mit Steinen zu werfen, sondern dass sie spüren, keiner von uns, der hier anklagt, ist ohne Sünde. Das trauen sie sich dann doch nicht. Und dann bleibt Jesus mit der Frau alleine zurück und spricht dann zu ihr, wo sind sie, die dich angeklagt haben? Ist einer übrig geblieben? Sagt, nein, keiner. Und sagt dann, ich verklage dich auch nicht. Und dann sagt er zu ihr, aber du kannst jetzt weiterleben, aber sündige nicht mehr. Also brich in Zukunft nicht mehr die Ehe. Und ich finde, dieser Satz, dieses Gespräch, was Jesus mit ihr führt, das ist so dieses Licht des Lebens, was Jesus meint, das er bringt. Er bringt mit dieser Zuwendung zu dieser Frau, ich finde auch in dieser Geste des Kniens vor ihr, dass er sich unter sich stellt, dass er nicht auf sie herabblickt, da bringt er das rüber, was er mit Licht des Lebens meint. Die Pharisäer oder die religiösen Wächter, die stellen sie so sensationsgierig in so ein beschämendes, entblößendes Licht. Und Jesus kniet sich vor sie hin und richtet sie auf, bringt Licht und Leben in ihr Leben hinein. Er schafft Klarheit, das ist ja das, was Licht auch tut. Er gibt Orientierung, er sagt, ja, das ist Sünde, das ist nicht okay. Aber er macht auch den Männern gegenüber klar, ihr seid nicht ohne Sünde. Auch ihr seid Sünder, auch ihr braucht Vergebung. Und er spricht ihnen sehr klar das Recht ab, andere zu verurteilen. Das darf nur Gott allein. Das Zweite, was in seiner Antwort an die Frau rüberkommt, ist seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und er gibt Orientierung. Er sagt, geh und sündige jetzt nicht mehr. Ehebruch ist nicht okay. Es ist kein, wie das heute so schön heißt, es ist kein Ausrutscher oder ein Seitensprung, als ob das ein bisschen Sport wäre. Und es ist auch kein Therapeutikum, um eine Ehe wieder mal zu beleben. Nein, er sagt, es ist Sünde und es ist deswegen lebensfeindlich und lass das in Zukunft. So nimmt Jesus sie mit sozusagen und bietet ihr an, in seine Nachfolge zu treten und so das Licht des Lebens zu haben. Jesus holt sie raus aus der Dunkelheit ihrer Sünde, aber er zeigt ein hohes Maß an Wertschätzung. Er nimmt ihr die Angst vor Entblößung, vor Beschämung, weil er sie mit seinen Worten sozusagen liebevoll festhält. Und er holt sie aus dem Dunkeln ihrer Lebensentscheidung heraus und gibt ihr eine Neuausrichtung für ihr Leben. So empfinde ich dieses Wort, ich bin das Licht des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben, als eine Einladung zur Seelsorge zu Jesus zu gehen, sich darauf einzulassen. Es ist eine Einladung, das Licht Jesu, nicht den Sensationsscheinwerfer wie bei den Pharisäern, sondern das Licht Jesu in das Leben hineinscheinen zu lassen. Es zielt ab auf Heilung und Befreiung, nicht darauf, jemanden niederzumachen. Ich hatte gesagt, das, was die Frau gemacht hat, einem Mann zusammen, ist im Grunde ein Stück im Verborgenen passiert. Es ist ein verborgener Lebensbereich. Sie wird ihre Gründe gehabt haben, der Mann auch, was auch immer. Sie ist gezwungen worden, sozusagen ins Licht zu treten, aber Jesus gibt uns eine Einladung, in einen geschützten Raum hineinzukommen. Einen geschützten Raum ohne Sensationsgier, ohne Anklage, sein Licht des Lebens in dein Leben hineinscheinen zu lassen, wenn du solche dunklen Bereiche hast. Wenn du Bereiche hast, wo du Angst hast, wehe, das bekommt jemand mit. Wenn das jemand von mir wüsste, was dann? Meiner Erfahrung nach bedarf es unglaublich viel Kraft, solche Dinge im Dunkeln zu halten, verborgen zu halten. Ich glaube, manch einer brennt aus, weil er so Verborgenes versucht, unter der Decke zu halten. In manchen Familien gibt es sozusagen Familiengeheimnisse, die viele in der Familie kennen, aber darüber redet man nicht. Alle wissen es, keiner redet drüber. Und so führen diese verborgenen, dunklen Seiten oft ein Eigenleben und saugen Kraft aus diesen Familien raus und zerstören sie. Bloß, das darf bloß keiner wissen. Es gibt manchmal Misshandlungen, gibt es Gewalt in Familien, Missbrauch, Alkoholkrankheiten, viele andere Bindungen auch noch. Wird unterm der Decke gehalten und führt dort ein Eigenleben, ein zerstörerisches Eigenleben für Generationen. Und Jesus zeigt in dieser Begegnung mit der Frau, was passieren kann, wenn das ein Ende hat. Wenn auf einmal Licht des Lebens, der Wahrheit in dieses Dunkel hineinkommt. Jesus schenkt dieser Frau einen neuen Anfang und er darf das, das hat er vorher klar gemacht, weil er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, ich bin Gott, ich darf dich freisetzen. Was kann es Besseres für uns geben, als wenn Gott uns sagt, ich setze dich frei, ich vergebe dir. Auch wenn er in unserem Leben sagt, das ist Sünde und sündige jetzt nicht mehr. Praktisch kann das so aussehen, es gibt viele Möglichkeiten, das Licht Jesu in solche dunklen Bereiche scheinen zu lassen. Ein sehr gängiges, was wir auch in unserer Gemeinde praktizieren, ist, dass man in den geschützten Raum der Seelsorge hineingeht, dass man zu einem Menschen geht, dem man vertraut, dass man unter vier Augen diesen Bereich, wenn man spürt, da ist etwas in meinem Leben, in meiner Familie, dass man das unter vier Augen bespricht und gemeinsam vor das Kreuz Jesu bringt. Ich habe noch nie erlebt in der Seelsorge, dass jemand, der so etwas Dunkles hört, sich darüber lacht oder jemanden beschämt, sondern es ist immer ein geschwisterliches Miteinander, das zu tragen und vor Jesus zu bringen und sagen, Jesus, komm mit deinem Licht hinein, wir dürfen es an dein Kreuz bringen und dann scheint das Licht seiner Erlösung in unser Leben hinein und schenkt Befreiung und Erleichterung und Orientierung und ein Neuanfang, der ist bei Jesus wirklich möglich, weil er diese Vollmacht hat, als Sohn Gottes Menschen wirklich freizusetzen. Diese Frau ist in eine Zwangslage gekommen. Wir haben das freiwillige Angebot, diesen Weg zu beschreiten. Und dazu lade ich ein. Ihr kennt das alle, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Jesus sagt an einer, im Hebräerbrief heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht oder positiv formuliert, öffnet dein Herz und lasst Jesus diese Chance, das Licht in dein Leben hineinzuscheinen. Amen. Vielleicht lassen wir das einen Augenblick noch wirken und dann freue ich mich, wenn ihr uns mitnehmt in die Anbetung.